Ja, ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen. Und unser Thema heißt ja die Gemeinde, Wohnung des lebendigen Gottes. Das Interessante war, als der Philipp Ottenburg angefragt hat vor vielen Wochen, wie doch das Thema wäre für die Zionshalle, dann habe ich dieses Thema angegeben, ohne mir klar zu sein, dass es ja der Pfingstsonntag ist. Und das passt ja prima. Es war sehr interessant. Wurde ja auch ein bisschen mit einer Variation angegeben, Wohnung des Heiligen Geistes, heißt ja in der Ankündigung. Ja, ich bin auch ein bisschen aufgeregt, nicht nur der Dirk, für ihn war es heute das erste Mal, aber hast es ja gut gemacht, ne? Denn es ist schon ein Vorrecht, auch in der Zionshalle zu sprechen. Vor allem, weil ihr ja, ich würde nicht gerade sagen, ziemlich verwöhnt seid, aber doch sehr gute Redner und Prediger habt. Ja, ich möchte es nur so sagen, da muss ich mich also wirklich anstrengen, ja. Ja, und ich habe schon wieder ein bisschen was geändert zum Schrecken der Übersetzer. Mein Tag hat heute schon um 4.30 Uhr angefangen. Ihr wisst ja, wenn man älter wird, man wacht früher auf. Ist ja auch gut, man braucht gar keinen Wecker mehr. Ja, nur als Ankündigung, dass auch die Übersetzer mir barmherzig gesinnt bleiben. Pfingsten 2026 und wir. Ich habe hier ziemlich viel Text. Macht es eigentlich nicht, normalerweise nicht. Ich will euch jetzt auch nicht erschrecken. Wir kennen das alle aus Jesaja 53. Jesaja 53, das ganze Werk. Und das Interessante ist, ich bin also kein Held in Grammatik, denn ein normaler Mensch studiert ja keine Grammatik, der saugt es ein mit der Muttermilch, dann weiß man, wie man richtig redet, oder? Aber das sind eben viele Personalpronomen. Jetzt habe ich das so ein richtig schönes Wort gebraucht, ne? Personalpronomen, das sind Fürwörter. Und die habe ich alle in gelb gemacht, in gelb. Und das zentriert alles in Jesus, was er alles macht. Ja, Jesaja 53, alles auf Jesus zentriert. Und das Rote, da geht es dann mehr um die Auswirkungen von diesem großen, von dieser Erlösungstat, das Lamm Gottes, das für uns gestorben ist. Dieser Knecht des Herrn fängt ja eigentlich in Jesaja 40 an und geht bis Jesaja 53, dieser Obed oder Ebed, Jahwe. Und interessant ist, da heißt es ja am Anfang, und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Das Vorhaben des Herrn am Ende des ersten Absatzes wird gelingen. Was war denn dieses Projekt Gottes? Ja, die Erlösung der Menschen. Wir wissen, in erster Linie Israel und in zweiter Linie kam dann das Heil auch zu den Heiden. Und ihr sitzt hier als ein Teil von diesem Projekt Gottes, das tatsächlich funktioniert hat, ja, weltweit. Schon seit, wenn man es richtig ausdrücken will, 1993 Jahren, ja, funktioniert das weltweit. Und das ist eigentlich wunderbar, wir gehören dazu. Das möchte ich heute so ein bisschen zum Ausdruck bringen, nämlich, dass wir uns dieses Vorrechts bewusst sind, aber auch ein bisschen schauen, was eigentlich Gott auch damit wollte. Die Wohnung des lebendigen Gottes. Dirk hat den Vers gelesen. Sollte sich mein Kommen jedoch verzögern, sagte Paulus zu seinem geistlichen Sohn Timotheus, so sollst du dir darüber klar sein, wie man sich im Hause Gottes zu verhalten hat. Das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Wir als Gemeinde stellen die Säule und Grundfeste der Wahrheit jetzt dar. Wir sind auf dem Herrn Jesus gegründet und wir sind jetzt die Säule der Wahrheit. Das ist schon interessant, nicht ein bisschen Wahrheit, sondern die absolute Wahrheit Gottes. Darüber rede ich jetzt nicht, ihr müsst nicht erschrecken. Das sind einfach Dinge, die Paulus damals seinem Sohn weitergegeben hat, seinem geistlichen Sohn in Bezug auf fremde Lehren, in Bezug auf die gesunde Lehre. Es gibt also eine gesunde Lehre. Das heißt dann nicht, ja, das kann man so sehen, das kann man vielleicht so sehen. Nein, es gibt eine klar abgegrenzte gesunde Lehre. Dann sollen wir den guten Kampf kämpfen. Und da auch nicht irgendwie müde werden. Wir sollen bitten, Gebete, Fürbitte, das ist eigentlich ein priesterliches Verhalten. Das wurde am Anfang ja auch gemacht. Dann das Wort Gottes, Dinge offen aussprechen, auch interessant. Ich meine, hier geht es noch einfacher, in der Schweiz und in Deutschland. In Brasilien sagt meine Frau, die sitzt hier vorne rechts, die sagt, du, das kannst du so nicht sagen. Dann sind die Leute beleidigt. Ja, da muss man so um einen Brei reden, so lieb, ja, und dann vielleicht irgendwann mal ganz vorsichtig sagt man das, was man jetzt offen aussprechen sollte. Genügsamkeit, ja, auf Jesus warten, ganz wichtig, und natürlich auch miteinander teilen. Ja. Schon damals hieß es ja in der Wüste, und sie sollen mir ein Heiligtum machen. Ja, warum denn? Jetzt müssen wir das mal ein bisschen aus der Perspektive Gottes anschauen, damit ich mitten unter ihnen wohnen kann. Also wir denken jetzt nicht nur an die Erlösung der Menschen, dieser Weg, der ja durch die Stiftshütte ging, sondern auch das Empfinden Gottes. Er wollte Gemeinschaft haben mit den Menschen. Ja, er wollte mitten unter seinem Volk wohnen. Und wir wissen ja, dann wurde die Stiftshütte gebaut. Das war ein Abbild von etwas Himmlischem. Und wir erinnern uns, da wurde dann viel gesammelt, diese ganzen Dinge, die notwendig waren, und die Stiftshütte wurde gebaut. War allerdings die zweite Sammlung. Es war nämlich nicht die erste Sammlung. Denn bei Mose hieß es ja, nur zusammengefasst, dass er lieber mit dem Volk Gottes Ungemach leiden wollte, als die zeitlichen Ergötzungen der Sünde dort in Ägypten zu genießen. Ungemach. Ja, und davon hat er was mitbekommen, denn die erste Sammlung, das war natürlich eine Katastrophe. Da haben die Gold gesammelt und dann hat der Aaron das alles in den Ofen geworfen und dann ist da dieses goldene Kalb rausgekommen. Das war eine Katastrophe. Das war so schrecklich, dass Mose die Tafeln zerbrochen hat, die Gott selber geschrieben hatte. Der Finger Gottes heißt es in der Bibel. Hat die zerbrochen. Und dann hat Gott im Nachhinein noch gesagt, du, ich werde jetzt Israel auslöschen. Stellt euch mal vor, so schrecklich war diese erste Sammlung. Der Teufel hätte es fast geschafft, Israel zu vernichten. Und dann ist natürlich Mose priesterlich in den Riss getreten, hat für Israel gebeten und Israel wurde verschont. Eigentlich müsste man sagen, die allererste Sammlung, wenn wir schon von Sammlungen reden wollen, war natürlich das Manna. Ja, dieses, wenn wir das jetzt so ein bisschen ernährungsmäßig untersuchen wollten, Manna, viele nehmen ja auch Nahrungsergänzungsmittel und Vitamine und ihr kennt das alles, ne? In dem Manna war alles drin. Das müssen wir uns da vorstellen, weil Gott genau weiß, was unser Körper braucht. Das war eine super Sache, ein super Stoff und natürlich waren sie damit auch nicht zufrieden. Und wir wissen ja, wie es weiterging. Immer wieder diese Anläufe, dass Israel untergehen sollte als das Volk Gottes. Sie wollten ja einen König, wie alle anderen Heiden, haben sie zum Samuel gesagt. So dass wir auch seien wie alle Heiden, dass auch uns unser König richte und vor uns her ausziehe und unsere Kriege führe. Wir wollen einen sichtbaren König. Einen sichtbaren, dieser unsichtbare Gott, wie es ja auch in Bezug auf Salomo, wie damals Salomo gesagt hat, der Herr hat geredet, er wolle im Dunkeln wohnen. Ja, damals im Tempel, im Allerheiligsten oder in der Stiftshütte. Dieser verborgene Gott, dieser zurückhaltende Gott. Nein, wir wollen einen richtigen König, ja, in Prunk, der vor uns herzieht und dem wir einfach hinterherlaufen. Aber der Zugang zu diesem Gott, der war eben nur durch Glauben und Gehorsam. Und das ist dem Fleisch unangenehm. Ja, das ist dem Fleisch unangenehm. Der Herr aber sprach zu Samuel, gehorche der Stimme des Volkes in allem, was sie zu dir gesagt haben, denn sie haben nicht dich, sondern mich verworfen, dass ich nicht soll König über sie sein. Und wer die Bibel schon gelesen hat, gerade die Chronikbücher, Königebücher, katastrophal war diese Königsherrschaft in Israel und auch in Juda. In Juda war es zum Teil ein bisschen besser, aber in Israel war es katastrophal. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Lukas 19, 14, auch da wurde es nochmal dem König nachgeschrien. Und das ist die Feindschaft der Welt gegen Gott. Und da hat Mose eben auch sehr, sehr gelitten. Denk mal an diese zerbrochenen Tafeln. Immer wieder diese Gratwanderung zwischen Segen und Fluch, Segen oder Fluch, Tod oder Leben. Und die Bibel sagt ja auch, diese Dinge sind beispielhaft an ihnen damals geschehen. um uns, über die das Ende der Zeiten gekommen ist, als Warnung zu dienen. Das sind illustrierte Geschichten, die erzählen wir ja auch zum Teil unseren Kindern. Wichtige geistliche Wahrheit sind da als Geschichten illustriert im Alten Testament. Leicht verständlich und wunderbar illustrierte geistliche Wahrheit. Warnungen für uns. Auch hier einige Verse, wo es immer wieder heißt, wohnen, wohnen, jubeln freudig, Tochter Zion, und der dritte Vers, denn siehe, ich komme und werde in deiner Mitte wohnen, spricht der Herr, Sacharja 2,10. Immer wieder das Verlangen Gottes, Gemeinschaft zu haben mit den Menschen, hier im Speziellen mit dem Volk Israel. Gemeinschaft, Gott will Gemeinschaft. Steht ja auch im Psalm 22,4, doch du bist der Heilige, der über oder inmitten den Lobliedern Israels wohnt oder thront. Immer wieder diese Gemeinschaft Gottes auch durch das Loben. Ja, wir wissen, wenn wir ganz zurückschauen, wie das ja damals war im Paradies, der Sündenfall, und dann kommt Gott und ruft, wo bist du? Hätte er ja gar nicht rufen brauchen, denn Gott hat ja alles gewusst. Er hat gewusst, auch wo der Adam sich versteckt hatte, ja, mit seiner Eva, hat er alles gewusst. Und wir hören so richtig die Traurigkeit Gottes. Wo bist du, Mensch, Adam? Wo bist du jetzt gelandet? Was ist mit dir passiert? Und diese Gemeinschaft, die hat dann gelitten. Und der Sünder hat es gemerkt. Der Sünder hat sich versteckt. Ja, das merken wir übrigens auch an Kindern. Und vielleicht profan ausgedrückt, vielleicht habt ihr einen Hund. Wenn der Hund was Falsches macht, die Ohren gehen runter, ja. Und der schaut ganz anders. Das ganze Verhalten ist anders. Hier auch ein Beispiel von vom Enkelkind. Das war damals noch im Amazonas oben. Und ich war da untergebracht einige Tage beim Wort des Lebens, Amazonas oben. Und dann hat doch die kleine Säu meine kostbare deutsche Penadencreme entdeckt. Und hat sich eingeschmiert. Und wo sie dann meinen Schock gesehen hat, und dann hat sie gemerkt, ich denke, ich habe was ganz Falsches gemacht. Ne? Das sieht ja schon fast aus wie ein Gipsbein. Und dann hat sie angefangen zu weinen, und dann mussten wir die natürlich wieder trösten. Ja, der Sünder, er merkt's. Aber schauen wir in Bezug auf die Schöpfung in Hiob 38,7. Wo warst du, da ich die Erde gründete, die Morgensterne miteinander jubelten, und alle Söhne Gottes jauchzen. Da war Freude in der unsichtbaren Welt über die Schöpfung, die sichtbare Schöpfung. Alle haben sich gefreut. Das war wunderbar. Und wir haben auch eine Parallele im Neuen Testament, wo ja Jesus dieses Gleichnis von der Frau erzählt, die da diese Münze wiederfindet. Oder denkt man auch ans verlorene Schaf oder auch an den verlorenen Sohn. Gerade in Bezug auf das Gleichnis mit der Münze sagt der Jesus, ebenso sage ich euch, herrscht Freude bei den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Da ist zwar auch Freude auf der Erde, denkt man zum Beispiel an Eltern, die viele Jahre für ihr Kind, ihren Sohn oder Tochter gebetet haben und der kommt jetzt zurück oder kommt zu Jesus, da ist dann große Freude, aber denken wir auch an die Freude im Himmel. Bei der Schöpfung war große Freude und heute ist Freude, wenn Menschen zu Gott zurückkehren. Oder ein sehr interessante Verse aus Sprüche 8,29, da spricht die Bibel, und es ist sehr interessant, von der personifizierten Weisheit Gottes. Das ist eine Person. Als er, Gott, dem Meer seine Schranke setzte, damit die Wasser seinen Befehl nicht überschritten, als er den Grund der Erde legte, jetzt kommt's, da war ich Werkmeister bei ihm. Jetzt kommt diese geheimnisvolle Persönlichkeit, war Tag für Tag seine Wonne und freute mich vor seinem Angesicht alle Zeit. Ich freute mich auf seinem Erdkreis und hatte meine Wonne an den Menschenkindern. Dieser Werkmeister, er hatte seine Freude an den Menschenkindern. Diese Gemeinschaft, deswegen wurden wir ja eigentlich geschaffen. Und wir wissen, wer das ist. Durch ihn und zu ihm hin wurde alles geschaffen. Nämlich durch Jesus. Er war dieser Werkmeister. Er steht über allem und alles besteht durch ihn. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens und trägt das Weltall durch sein Allmachtswort. Hebräer 1,3. Er ist der Abglanz seines Wesens, das heißt ja eigentlich Zelem. Zelem ist der Spiegel, Zelem Elohim, der Spiegel Gottes. So ist übrigens auch, ich sage es jetzt wieder so übertragen, ist zum Beispiel der Antichrist ein Spiegel vom Teufel. Und das Bild des Antichristen, das die Menschen anbeten, ist wieder das Zelem oder der Spiegel vom Antichristen. Das ist dieser Abdruck und Jesus ist der perfekte Abdruck von Gott. Und da heißt es ja auch, denn es geziemte ihm um des Willen alle Dinge und durch den alle Dinge sind. Ja, durch Jesus. Und wie ich vorhin zitiert habe, zu ihm hin ist alles geschaffen. Das heißt eigentlich, jeder Mensch hat das in sich, diese Ewigkeit ins Herz gelegt. Und es wäre eigentlich das Allernormalste, dass jeder Mensch zu Gott kommt. Denn wir sind durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Aber leider ist es heute nicht ganz das Normale. Oder auch hier sagt der Herr Jesus, denn wir reden ja, die Gemeinde, die Wohnung des lebendigen Gottes oder des Heiligen Geistes, sagt Jesus was ganz Wunderbares in Johannes 14, 23. Wenn jemand mich liebt, gab Jesus zur Antwort, wird er mein Wort befolgen. Mein Vater wird ihn lieben und wir beide, Vater und ich, werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wohnung des lebendigen Gottes. Und wir merken hier, wie alle drei Personen der Dreieinigkeit gleich sind. Denn es kommt ja in dem Sinn nicht Jesus und der Vater, sondern es ist heute der Heilige Geist, ja, der ja an Pfingsten gekommen ist. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Dieses große Pfingsten. Gott ist gekommen, um in den Menschen zu wohnen. Das war aber nur möglich. Warum war das nur möglich? Durch das Opfer Jesu, dieses Vorhaben Gottes aus Jesaja 53, das durch ihn gelingen würde. Ja, und dann haben Menschen geantwortet, Apostel, nachher waren es Tausende von Leuten in Israel und dann Millionen, sagen wir mal, in der sogenannten Heidenwelt. Gott möchte in den Menschen wohnen. Als aber die Güte und Menschenliebe unseres Heiland Gottes erschien, Menschenliebe, deswegen sind wir hier, weil Gott uns liebt. Ja, und ich danke ihm jeden Tag dafür, dass ich hier sein darf und ihm auch danken kann und ihn verherrlichen kann. Als die Menschenliebe unseres Heiland Gottes erschien, errettete er uns. Das ist eine wunderbare Botschaft. Ja. Spätestens jetzt würde ich in Brasilien sagen, ihr dürft auch mal einen Amen sagen, aber ich weiß, ihr seid ja sehr, sehr ruhig hier. Na, das sind wunderbare Wahrheiten aus dem Wort Gottes, die sollen uns Freude bringen. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt? Das ist Gottes Vorhaben. Er will Gemeinschaft mit uns haben. Und er ist ja auch der Fürsprecher, der Tröster, der auch ganz speziell, ich sage es jetzt mal so, wir müssen immer aufpassen, wenn wir Dinge in den Evangelien lesen, Johannes 14, da heißt es ja hier, jener wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Klar, wir dürfen das auch für uns anwenden, es ist ein bisschen begrenzt, aber das galt damals für die Jünger. Warum? Der Heilige Geist hat sie gelehrt, er hat sie erinnert. Es gibt ja moderne Theologen und Zweifler der Bibel, die sagen, ja, bis die dann endlich mal das Evangelium geschrieben haben, da sind Jahrzehnte vergangen und dann haben die diesen Jesus hochstilisiert zum Messias und haben einen Haufen Sachen erfunden, einen Haufen Fantasien da noch dazu gemacht. Er wird sie an alles erinnern. Die konnten sich an ganze Predigten dann erinnern von meinem Jesus und die haben wir ja zum großen Teil in den Evangelien, das Allerwichtigste. Das war dann eine wunderbare Gabe, dass die sich dran erinnern konnten. So dürfen wir das auch sehen. Und ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Obwohl wir den Herrn Jesus nicht persönlich erlebt haben oder auch die Apostel gehört haben oder den Apostel Paulus im Speziellen. Wir sind nicht Christen zweiter Klasse. Ja? Und wisst ihr, manchmal sagt man so interessant, ja damals, zu biblischen Zeiten. Ich meine, das stimmt zum Teil schon, biblische Zeit. Leute, wir leben heute genauso in biblischen Zeiten, ja, wo sich viele Prophetien erfüllen. Und auch ich werde meine Gemeinde bauen, da stecken wir ja mittendrin. Er hat uns nicht verwaist zurückgelassen, er ist da. damit jetzt den Fürstentümer, das ist der zweite Vers, den uns der Dirk gelesen hat, und Gewalten in den himmlischen Örtern, jetzt wieder die unsichtbare Welt, durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde. Durch die Gemeinde will Gott jetzt der unsichtbaren Welt zeigen, was die Gemeinde ist, die Wohnung des lebendigen Gottes. Oder sagen wir es mal anders, wir sind das Schaufenster Gottes. Ich habe ein bisschen gesucht im Internet, ne, bis ich da so eine Gemeinde gefunden habe, die so große Fenster hat wie Schaufenster. Wir sind heute das Schaufenster Gottes. Gott sagt der unsichtbaren Welt, schau mal die Leute hier an in der Zionshalle, ja, das sind alle Erlöste. Und schau mal, wie die Leben verändert wurden durch meinen Geist. Und wie die Bibel sagt, ja, die Furcht des Herrn ist der Anfang Weisheit. Die Furcht des Herrn, die verändert uns. Und das haben damals sogar die Feinde bekennen müssen, die religiöse Obrigkeit, ja, die, die Jesus ans Kreuz gebracht haben. Die haben dann den Petrus und Jakobus vor Synedrium geschleppt, wegen der Heilung von diesem Mann. Vorher haben wir diesen wunderbaren Vers gelesen, den sie ihnen gesagt haben, in keinem anderen ist das Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin sie sollen selig werden. Das war fantastisch. Und jetzt verwunderten die sich und sie erkannten sie, dass sie mit Jesus zusammen gewesen waren. Die haben sich verwundert über die Weisheit, die aus dem Mund rauskam, die Vollmacht, ja, diese Identifikation mit Jesus. Und sogar die Feinde mussten das zugeben. Des Rätsels Lösung, dass diese einfachen Fischer und Galiläer so verändert waren. Jesus Christus, er verändert uns. Deswegen brauchen wir auch unter uns, das Wort Gottes soll reichlich unter euch wohnen. Und die, vielleicht ist jemand zu Besuch heute oder fragt sich, was sind das für Leute vom Mitternachtsruf, Zionshalle und so. Wir sind hier eine bibeltreue Gemeinde. Bibeltreu. Wir sind Bibelchristen. Wenn mich einer fragt, was bist du für einer, sage ich, ich bin ein Bibelchrist. Ja? Ne? Warum wir glauben an das Wort Gottes und es soll reichlich unter uns wohnen in aller Weisheit, unterweist euch und ermahnt einer den anderen. Und es ist ja auch hier so, das Zentrum ist das Wort Gottes, sei es durch Musik oder eben auch durch die Predigt. Und das Zentrum, vergesst es bitte nicht, wir lesen oft viele verschiedene Bücher über viele Themen, das ist ja auch gut. Ja, aber in Jesus heißt, in ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Von ihm kommt auch ihr her in Christo Jesu, welcher uns gemacht ist von Gott zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Und er ist auch der Erbe aller Dinge, trägt alles durch die Macht seines Wortes. Jesus ist das Zentrum und soll es immer wieder sein. Ja, auch deswegen ist es so wichtig, dass wir immer wieder auch unsere Bibel lesen. Epheser 2,20, aufgebaut auf dem Fundament der Apostel und Propheten, sodass durch ihn, unseren Herrn, ein einzigartiges Heiligtum entsteht. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, werdet auch ihr als Bausteine in diese geistliche Wohnstätte Gottes eingefügt. Einzigartiges Heiligtum, das sind wir. Trotz unseren Fehlern, unseren Eigenheiten und so weiter. Wir sind ein einzigartiges Heiligtum. Diese geistliche Wohnstätte Gottes, da werden wir als lebendige Steine eingefügt. Ich meine, das Gemeindehaus, wie auch hier die Zionshalle, das ist was Schönes, wenn man das hat. Ja? Aber ich sage euch ehrlich, wir können uns auch draußen im Wald versammeln oder sonst irgendwo, sogar in einer verlassenen Fabrik. Ja? Es ist schön, wenn es hier nicht reinregnet, ne? Und die Temperatur geht auch einigermaßen und der Sauerstoff geht auch, zumindest bei den meisten. Ich schaue schon, wer hier schon eingeschlafen ist. Ja? Naja, gut. Und das ist schon schön. Aber wir können uns irgendwo versammeln. Wo zwei oder drei versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Kommt zu ihm, dem lebendigen Stein. Die Menschen haben ihn zwar für unbrauchbar erklärt, haben ihn verworfen. Die Baumeister haben ihn verworfen, steht er schon im Propheten. Vor Gott aber ist er eine ausgesuchte Kostbarkeit. Und lasst euch selbst als lebendige Steine aufbauen zu einem geistlichen Haus, einer heiligen Priesterschaft, die geistliche Opfer bringt. Ja, auch für andere beten. Ich sage euch ehrlich, so ganz ungeschützt. Ich bin ein Typ, ich könnte zum Teil auch ohne andere leben. Ja? Ich hatte nie Heimweh nach Deutschland und bin schon 52 Jahre dort in Brasilien. Aber ich habe es gelernt, mich von Jesus verändern zu lassen. Heute bete ich für andere Menschen. Das ist priesterlich. Das würde ich von meinem Wesen her nie machen. Würde ich sagen, schau doch selber. Mach's doch selber. Heute frage ich, hast du schon Abendessen gehabt? Brauchst du noch eine Decke? Ist dir kalt? Das wäre für mich früher alles ein Witz gewesen, sowas jemand zu fragen. Versteht ihr? Dass wir empfindlich werden mit Jesus. Wir werden verändert. Der eine ist vielleicht hyperempfindlich. Da muss es in die andere Richtung geben. Und der andere ist zu hart und der muss da ein bisschen aufgeweicht werden. Natürlich hat mir die Trauti da schon durch die vielen Jahre hindurch geholfen. Ne, Trauti? Ja, okay. Persönliche Anwendung immer wieder zwischendrin. Die Frage ist ja auch, wir als lebendige Steine, sind wir hier, um zu dienen oder zu genießen? Ich meine, der Auferbauungsgrad, die Konzentration ist im Mitternachtsruf schon so. Ich sage das einfach so. Ja, auch wenn wir das von außen beobachten, ist wunderbar, ist fantastisch. Die Brüder strengen sich an, muss man ja auch. Wird ja alles nachher ins Internet gestellt. Ne? So ähnlich wie, bitte lächeln, sie werden gefilmt. Jedes Wort kann gegen sie verwendet werden und so weiter. Ja, dienen oder genießen, was wollen wir eigentlich? Und Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Joch, das ist zum Dienen, zum Arbeiten. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ist ein guter Gradmesser, ein Thermometer. In dem Moment, wo du, wo ich denke, ach, das ist alles so schwer, das ist alles so schwierig, dann stimmt was nicht mit unserer Liebe und mit unserer Hingabe zum Herrn Jesus. Wenn es uns schwer fällt, ja. Dieses Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und wir haben inneren Frieden. Jetzt ist ja ein Pfingstsonntag, ist ein fantastisches Wetter. Heute sah es so aus, wir kamen von Lotstetten, wie wenn die Schweizer Berge gewachsen wären. Die waren richtig aufgeblustert, wie ein Brotteig. Sind die aufgegangen, ist der Föhn, ne? Sah super aus. Sogar nach hinten hat man Dinge gesehen. Sogar bei besserem Wetter haben wir die nie so schön gesehen, diese das Wetter, ja. Was wollte ich jetzt sagen? Hab den Faden verloren. Traut ihr meine Schufflöse? Auch nichts. Okay. Ja, das Joch ist sanft. Wenn wir denken, es ist schwer, wir müssen aufpassen, dann stimmt etwas nicht mit unserer Hingabe. Und der Herr Jesus selber hat uns ja ein Beispiel gelassen. Er hat den Jüngern die Füße gewaschen. Und er hat gesagt, wer unter euch der Erste sein will, also wer irgendwie sich einbringen will, und ich sage euch, es ist lieber besser, dass man jemand bremsen muss, als dass man dauernd schieben muss, wie ein Schubkarren, wo kein Motor hat. Ja? Es ist gut, wenn man bremsen muss, ja? Aber da heißt dann auch, zu denen sagt der Herr Jesus auch, willst du der Erste sein? Dann dien allen. Das ist die Gesinnung und der Herr Jesus hat uns das vorgelebt. Bei uns geht es eben nicht so zu wie in der Welt. Aber wir sehen auch heute in vielen Gemeinden Probleme, auch in Missionen, immer wieder Spannungen, auch in dieser Dienstgesinnung. Ein schönes Bild von der Zionshalle habe ich, denke ich, schon mal gezeigt. In einem jeglichen erzeigen sich die Gaben des Geistes zum allgemeinen Nutzen. Auch du bist hier, um zu dienen. Auch dir hat Gott Gaben gegeben. Dies alles wirkt aber ein und derselbe Geist, indem er jedem eine besondere Gabe zuteilt, wie er will. Nicht unbedingt, was wir vielleicht wollen. Ja, denn, ich weiß nicht, vielleicht will jemand im Rampenlicht stehen, aber es ist eigentlich gar nicht das, was Gott für ihn vorhat. Es gibt so viele verschiedene Gaben, und das habe ich euch bestimmt auch schon gezeigt, aber ihr als Schweizer dürft da stolz werden, oder? Das ist sogar im Guinness-Buch der Rekorde, des Offiziersmesser, kostet fast 1000 Euro, das Gewicht 1,345 Kilo, das ist also kein Taschenmesser mehr oder Hosenmesser, da braucht ihr schon Hosenträger, ne? Ja. 87 Werkzeuge. 141 Funktionen. Ich finde, es gibt fast keine bessere Illustration für die Gemeinde Jesu wie dieses tolle Schweizer Offiziersmesser. Kostet auch fast 1000 Euro, habe ich schon gesagt. Ist ein Sammlerstück. Dienet einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Diese Gaben. Und die kommen eben erst dann zur Entfaltung, wenn du dich in Bewegung setzt, wenn du bereit bist zu dienen. Und dann kommen natürlich auch die guten Werke, die Gott schon bereitet hat vor Grundlegung der Welt. Das ist jetzt nicht so wie im katholischen Heilsverständnis, dass man sich durch gute Werke vielleicht den Himmel verdient, sondern bei uns kommt zuerst das Heil, Jesus, und dann kommen die guten Werke als Auswirkung. Und das sind oft offene Türen auch fürs Zeugnis, wenn man anderen Gutes tut. Das können Gläubige sein, manchmal auch Nichtgläubige, einfach guten Willen zeigen. Vielleicht sogar auf der Straße. Und die Leute wundern sich, warum ist der so freundlich? Ja, in Israel damals, da wollte ja Gott die Juden durch äußere Dinge erreichen. Viele äußere Dinge. Auch zeichenhafte Handlungen durch die Propheten. Denkt man an die 613 Gebote, denkt man an die Kleidung, an den Bart. Die durften ja nicht mal den Rand vom Bart abschneiden und hier die Haare überhaupt nicht. Ja, steht im Gesetz. Denkt nicht, das ist irgendwie Tradition bei den Juden. Nein, das steht im Gesetz, dass sie hier an der Ecke des Kopfes, obwohl unser Kopf ja nicht quadratisch ist, ne, aber im Hebräischen ist die Ecke des Kopfes ist genau hier. Ja, und darum haben die hier so lange Haare. Naja, Gott hat nicht gesagt, dass er 1 Meter lang sein muss oder so, aber immerhin, er hat es geboten. Oder auch diese Schaufäden, diese Zizit, viele äußere Dinge. Und dann hat Gott gesagt, wenn ihr die Fäden seht an der Kleidung, dass ihr euch an mich im Alltag erinnert. Immer wieder Dinge, ja, um sich an Gott zu erinnern. Bei uns ist gerade entgegengesetzt. Bei uns fängt es im Herzen an und geht nach außen. Und Gott wollte von außen her Israel erreichen, obwohl wir natürlich wissen, auch bei der letztendlichen Rettung Israels, bei der Bekehrung Israels wird ja der Heilige Geist ausgegossen. Am Ende der großen Trübsal. Ja. Und wir kamen eben in diesen wunderbaren neuen Bund durch das Blut des Lammes. Und wenn jemand irgendwie Zweifel hat in Bezug auf Heilsgewissheit, hier sagt, heißt, es ist vollbracht. Ein für allemal ist dieses Opfer gebracht. Und das Opfer ist perfekt. Komplett. Da kann man nichts hinzufügen. Und das dürfen wir im Glauben annehmen. Da heißt es einfach hier so viele in Aufnahmen. Vielleicht sitzt hier heute jemand, der das noch nie gemacht hat. Oder der Ehemann, die Ehefrau, Kinder von Gläubigen. Oder auch durch einen Livestream dürfen wir ja auch viele Tausende ansprechen. Das ist wunderbar. So viele ihn aber aufnahmen. Denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Welche nicht nach Abstammung, noch durch menschliches Wollen, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Das ist wunderbar. Das ist so einfach in der Gnadenzeit. Da heißt es ja, und es wird geschehen, dass jeder, der den Namen des Herrn anruft, der soll selig werden. Einfach den Namen des Herrn anrufen. Und dann sind wir gerettet. Ja, die persönliche Anwendung, bestimmt kennt ihr meinen VW-Käfer, der ist ja mittlerweile weltberühmt, ne? Da haben die zwei VW-Käfer auseinandergesägt, und haben die Hinterteile zusammengeschweißt und haben gespottet über ein Fußballteam, denn die sagen, wir können jetzt nur noch rückwärts fahren. Die sind am Absteigen gewesen, da war nichts mehr zu hoffen. Aber es ist eine gute Illustration von dem, was heute unseren Kampf darstellt. In uns, in dir und in mir. Das ist das Leben von einem Christen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist, der Geist aber gegen das Fleisch, diese aber sind einander entgegengesetzt, konträr, wie diese zwei Motoren von diesen VW-Hinterteilen, nennen wir es mal so. Ja? Wenn er da einsteigt, zwei Motore anmacht, die entgegengesetzt sind, wo fahrt ihr dann hin? Nirgends. Wir stellen uns das einfach so vor. Ne? Nirgends. Ihr müsst irgendwas unternehmen. Ihr könnt jetzt zwar nicht euer Fleisch rausoperieren, dann seid ihr tot. Ja, das geht nicht. Ja, das geht nicht. Das geht auch bei den Leuten nicht. Ich sage das wieder mit spitzer Zunge. Wir haben da sehr viel Erfahrung aus Brasilien. Die meinen, durch die Taufe des Heiligen Geistes wird man zu einem Superchrist. Ja? Und auch dort, wo ich manchmal 80% auf meinen Reisen war und das alles beobachtet habe, dort untergebracht war und so weiter, ich habe nie diese Superchristen gesehen. Auch nicht dort. Warum? Weil der Kampf ganz einfach ist. Täglich. Bis zur Entrückung oder bis wir sterben. Fleisch gegen Geist. Und das spüren wir. Und das will Gott natürlich auch im Leben eines Christen sehen. Leute, wenn wir Leute kennen, die diesen Kampf nicht haben, ja, die nie von Jesus reden, nach dem Gottesdienst über alles zerreden, aber nie was von Jesus reden, müssen wir uns fragen, ist diese Person wirklich gläubig? Ja, ist da dieser Kampf da? Denn damals war das ja eine Riesenkrise, dort in Israel, in Malachi 3, da gab es ja Priester, das war ein ganz großer Abfall, das war ein ganz gefährlicher Moment, die sagen, es bringt keinen Vorteil, Gott zu dienen, und welchen Gewinn haben wir davon gehabt, dass wir seine Gebote gehalten haben und in Trauerkleider vor dem Herrn der Herrscher einhergegangen sind. Immer die gleichen Lieder, immer die gleichen Opfer, immer alles aufputzen. Denkt mal jetzt an den Tempel, den ganzen Priesterdienst. Ja? Die waren gelangweilt, die konnten das nicht mehr sehen. Die waren unzufrieden, undankbar. Geht übrigens auch heute vielen Christen so. In Gemeinden zum Beispiel, wo man dann alles revolutioniert, wo man sagen, jetzt werden wir mal die Musik hochschrauben und werden alles ein bisschen showmäßiger machen, ja? Ihr kennt das ja. Darum preisen wir jetzt die Übermütigen glücklich. Nicht nur ist es ihnen gut ergangen, als sie gesetzlos handelten, sondern sie sind auch straflos davongekommen, als sie Gott versuchten. Das war die Reaktion. Rebellion und Egoismus, die haben an sich gedacht. Was hat's uns genützt? Welchen Gewinn haben wir? Und dann geht es ja weiter, ich will das nicht alles lesen, aber dann versammelt sich jetzt eine besondere Gruppe mitten in diesem Abfall, bestimmt auch Priester, die haben sich versammelt und haben gesagt, wir werden gegen den Strom schwimmen. Wir bleiben fest, wir bleiben dem Herrn treu. Und dann heißt der Herr, schaut sich die Leute an, merkt sich die Namen und die werden aufgeschrieben in sein Gedenkbuch und eines Tages wird er die in besonderer Weise als ein Sondereigentum behandeln, wie ein Vater seinen Sohn in besonderer Weise schont und auch lobt, der ihm dient. Und da werdet ihr dann wieder den Unterschied wahrnehmen, zum Schluss, zwischen den Gerechten und dem Gottlosen, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. Und deswegen kam ja auch der Heilige Geist. Erstens, damit Gott Wohnung in uns nimmt, und zweitens, dass wir jetzt Gott dienen. Und das sollte unser Wesen auszeichnen. Was nützt dem Mensch, wenn er die ganze Welt gewinnt und doch die Seele verliert oder Schaden nimmt an seiner Seele? Und dann nochmal hier, rückblickend nochmal auf diese Priester. Und da denkt man auch an den Asaf aus dem Psalm 73. Der ist ja bekannt, der Asaf, wo es sagt, um ein Haar wäre ich gestürzt, als ich sah, wie gut es den Gottlosen ging. Bis ich in Gottes Heiligtum ging und dort ihr Ende bedachte. Andere Bibeln sagen, geben zu verstehen, dass Gott dem Asaf das Ende der Gottlosen prophetisch geoffenbart hat. Er hat es gesehen. Er durfte mal hinter den Vorhang schauen und hat jetzt das Ende gesehen. Wie plötzlich waren sie vor Entsetzen erstarrt. Sie alle nahmen ein Ende mit Schrecken. Und dann hat er gesagt, Mann, du, bin ich doch ein Esel, bin ich doch blöd, was hatte ich denn für dumme Gedanken und so. Und dann ist er wieder zurückgekommen, hat sich neu erwecken lassen. Vielleicht brauchst du, vielleicht brauche ich das heute Morgen. Und wisst ihr, es gibt immer wieder Entwicklungen in unserem Leben. Das ist einfach menschlich, dass wir nach einiger Zeit die Zügel schleifen lassen. Ja, das ist so. Und dann brauchen wir wieder was, wo uns neu justiert, neu erweckt. Und da sagt Gott auch hier in Hesekiel 14, das ist ein interessanter Ausdruck, wo er sagt, zweimal die Menschen, der seine Götzen in seinem Herzen aufkommen lässt. Götzen, Dinge, die plötzlich wichtiger werden. Und da müssen wir auch immer wachsam sein. Wir sollen uns immer wieder analysieren und selber prüfen, uns untersuchen. Ja, wie sieht das in meinem Leben aus? Das ist ein Prozess, das geht nicht von heute auf morgen. Und da müssen wir eben dann auch diesen kleinen Anfängen wehren. So wie der Petrus, ihr erinnert euch an die Geschichte, als er auf dem Wasser gegangen ist. Stellt euch mal vor, der große Wunsch von einem Fischer, wie schön wäre das, wenn ich auf dem Wasser gehen könnte, ne? Und dann, als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Matthäus 14,30 ist eine interessante Geschichte. Sowohl das Laufen auf dem Wasser wie das Sinken von Petrus war beides wundermäßig. Warum war das Sinken von Petrus auch noch ein Wunder? Ich möchte euch mal einladen, jetzt wird es langsam wärmer, wenn ihr vielleicht irgendwo baden geht, springt mal aufs Wasser und versucht zu sagen, Herr, rette mich. Ihr könnt nicht mal die drei, und das Sinken, ihr wisst ja, wie das geht, das Sinken, ne? Das geht nicht so, als er anfing zu sinken. Der Petrus ist also langsam versunken, ja, und hatte dann noch Zeit, Herr, helf mir. Das sind Entwicklungen in unserem Leben, das geht langsam. Und Gott sei Dank gibt Gott uns da die Gnade, dass wir zu ihm rufen dürfen, wenn das uns der Heilige Geist zeigt, denn er wirkt in unserem Gewissen. Herr, hilf mir, Herr, rette mich. Und die Einflüsse sind ja heute echt extrem verderblich, ja, wie die ganze Welt in uns einstürmt, auch über die ganzen Medien, da muss ich ja nichts dazu sagen. Darum sagt ja auch die Bibel, habt Acht, ne, wachet, dass eure Herzen nicht etwa durch Schlemmerei und Trunkenheit und Sorgen des Lebens beschwert werden. All diese Dinge, ja, und dass dieser Tag uns überfalle, nur zusammengefasst, wachsam sein, dass wir stehen. Obwohl, ich bin überzeugt, vielleicht sage ich das so, wieder ein bisschen ungeschützt, Lukas 21, 34 bis 36, das gilt in erster Linie auch für die Leute in der großen Trübsal. Ja, denn welche der Geist Gottes antreibt, das sind Gottes Kinder. Ich weiß ja nicht, ob jemand von euch schon mal mit dem Segelboot unterwegs war oder Windsurf. Also ich habe das früher zumindest praktiziert. In Brasilien gibt es ja viel Strand und wir leben auch an einem riesen Fluss. Und das ist schon gewaltig, wenn man das Segel jetzt aus dem Wasser zieht, wer ein bisschen Ahnung hat, und das dann richtig stellen muss. Und dann muss man aufpassen, dann stellt man das jetzt in Wind und dann tut es einen Riesenschlag. Richtig, ein richtiger, lauter, fast Knall. Und dann geht's aber los, je nachdem, wie stark der Wind ist. Und dann nachher hört man gar nichts mehr. Das ist eine ganz tolle Dynamik. Ohne Motor wird man jetzt bewegt. Denn welche der Geist Gottes antreibt, die sind Gottes Kinder. Ist das in unserem Leben zu sehen, dieses Treiben Gottes? Ja, und die Bibel sagt auch, wir können verändert werden. In einem Haus sind viele Gefäße, einige zur Ehre und einige zur Unehre. Und wir können uns reinigen lassen. Das ist der Prozess der Heiligung. In dem stecken wir auch jetzt, Pfingsten 2026, ein fortlaufender Prozess der Heiligung. Warum? So wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich dem Hausherrn, zu jedem guten Werk bereitet. Egal, wo wir herkommen. Du kannst vielleicht aus der Welt kommen, ich sage es jetzt wieder so direkt, wie ein Mülleimer. Kaputtes Leben, unmoralisch, was weiß ich alles, pervers. Gott macht alles neu. Aus diesem Mülleimer kann etwas werden zur Ehre Gottes. Und das ist wunderbar. Du bist nicht mehr Gefangener deiner Genetik oder dem Erbe deiner Väter. Du darfst mit Gott über die Mauer springen. Und das ist eine wunderbare Botschaft. Sag nicht einfach so, ich bin halt so. Nein, das ist keine Entschuldigung mehr. Gott will uns verändern. Siehe, ich mache alles neu, sowohl in unserem Leben wie auch in der ganzen Welt, wenn er zurückkommt. Also wir müssen biblisch geprägt denken und manchmal auch immer wieder den Müll rausbringen. Ja, wenn die Frau sagt, du Schatz, bring mal den Müll raus. Ne? Oh, da sehen wir, wie da der Müll rausgeschüttet wird. Damit dieser ganze Fächer sich entfaltet von diesen Auswirkungen oder Einwirkungen des Heiligen Geistes. Da gibt es ja viele Früchte, aber es gibt auch viele christlichen Tugenden. Und das sind alles diese Sachen, die ich da hingeschrieben habe. Ist ein bisschen viel, könnt ihr euch ja nachher in aller Ruhe im Internet anschauen. Ihr dürft es auch gern kopieren, ja, gern kopieren. War eine Riesenarbeit, das zu machen, ne? Alles so schön, so ne? Wie eine Blume. Die Frucht des Geistes, der Heilige Geist im Sinn und im Herzen. Die Gemeinde, Wohnung des lebendigen Gottes. Wir sind immer noch bei unserem Thema. Also, wenn ihr heute heimkommt und es hat jemand daheim, der nicht in den Gottesdienst kam und der fragt, du, wie war es denn im Gottesdienst? Und dann sagt ihr, ja, das war dieser Missionar aus Brasilien. Wie hieß er doch gleich? Ich glaube, ja, Federholf oder so. Ja, und wie war denn die Predigt? Gut. Und über was hat er denn gepredigt? Über was hat der doch nochmal gepredigt? Und darum sagt meine Frau immer, Reinhold, sag's deutlich den Leuten. Na, die Gemeinde, Wohnung des lebendigen Gottes. Also erinnert euch an das Thema. Und das ist die absolute Wahrheit, haben wir ja am Anfang erwähnt. Die absolute Wahrheit. Die Gemeinde ist die Säule und die Feste auch der Wahrheit hier auf Erden. Das sind wir jetzt. Und anerkannt. Groß ist das gottselige Geheimnis. Gott ist offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engeln, das ist ein Glaubensbekenntnis, gepredigt den Heiden, geglaubt von der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. 1. Timotheus 3,16. Die absolute Wahrheit. Darum geht's. Das will die Welt heute nicht mehr hören. Da ist alles relativ. Alles ist verschwommen. Aber es gibt diese absolute Wahrheit. Und beim I, da habe ich so eine Säule rein reduziert. Und das sind wir als Gemeinde. Ja? Wir gehören zu diesem Ausdruck der absoluten Wahrheit. Das heißt auch, wenn der Heilige Geist kommen würde, ist ja schon lange passiert, der wird uns in alle Wahrheit leiten. Und was zukünftig ist, davon reden wir auch im Mitternachtsruf viel, biblische Prophetie, ganz wichtig, was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Vieles wurde im Neuen Testament geoffenbart. Und auch Jesus sagte ja, ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, auf dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Immer wieder Wahrheit, absolute Wahrheit. Heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Und wenn wir jetzt an Pfingsten denken, vor 1993 Jahren, wenn man es ganz genau nehmen will, oder ja, ich denke, das stimmt so ziemlich, damals sagte der Herr Jesus, ich werde meine Gemeinde bauen. Ja, okay, ist für uns gar nichts Neues. Wir sitzen ja hier in der Gemeinde. Aber ihr müsst euch das jetzt vorstellen, wie das damals geklungen hat. Jesus, relativ junger Mann, 33 Jahre, vielleicht hat er das mit 32 Jahren gesagt, ich weiß nicht. Dann umgeben von einigen Galiläern, das war ja auch nichts Besonderes, ne, sagen wir es einfach mal so. Dann in einem winzigen Land, wer schon in Israel war, 460 Kilometer, Nord-Süd, 135, Ost-West, winziges Ländchen, dazu noch von den Römern besetzt. Und dann sagt dieser junge Mann, das Evangelium wird in der ganzen Welt verkündigt. Und was ich euch heute hier sage, wird in der ganzen Welt verkündigt. Stellt euch mal vor, wie die Priester da gelacht haben, die Hohepriester und die anderen, die Schriftgelehrten, Pharisäer. Und wir heute, hier in der Schweiz, oder in Brasilien, mitten im Urwald oder sonst irgendwo. Das ist schon gewaltig. Er baut seine Gemeinde. Dass es uns überhaupt noch gibt als Gemeinde, ist der größte Beweis, dass Jesus real ist. Weil wenn es nur auf uns ankommen würde, Menschen, Leute, das wäre schon in den ersten Jahrhunderten untergegangen. Und dann sagt er, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und da sendet er, da gibt er Gaben jedem an seinem Platz. Und vielleicht habe ich das hier schon mal gesagt, weil wir sind ja fast jeden Sonntag irgendwo und dann vermische ich manchmal die Sachen. Ja, dann sagen manche, neulich hat einer gesagt zum Ja, Reinhold, du Missionar und so. Ja. In der Schweiz und in Deutschland ist heute zum Teil härterer Missionsboden wie in Südamerika oder in anderen Ländern. Ja, wir beten auch für euch. Wir schauen auch zu euch auf, wenn ihr wirklich den Mut habt, Jesus zu bezeugen. Das ist hier sehr hart geworden. Ja, und wir dienen jeder an dem Platz, wo Gott uns hingestellt hat. Überall ging das Evangelium hin, in die vier Enden der Erde, Alaska, Feuerland, Sibirien, Neuseeland. Und heute haben dort überall die Leute die Bibel in ihrer Sprache. Und überall findet ihr Christen. Da, wo es ganz kalt ist, ganz kalt, oder wo es ganz warm ist, wie hier im Amazonas, überall bis ans Ende der Welt. Das ist wunderbar, die Auswirkungen von Pfingsten. Und der Herr Jesus hat noch versprochen, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Die Pforten der Hölle, denkt man an ihr Lehren, denken wir aber auch an verfolgte Christen in vielen Ländern. Das sind wirklich die Pforten der Hölle oft aufgetan, wo die gefoltert werden und grausam umgebracht werden. Allerdings möchte ich Folgendes dazu sagen. Ja, wenn jetzt einer hier reinkommen würde mit einem Maschinengewehr und würde sagen, alle, die Jesus nicht verleugnen, hier an die Wand und wir werden sterben. Ich sage euch eines, wenn das passiert, dann gibt uns der Heilige Geist in dem Moment Gewaltiges, dass wir plötzlich keine Angst mehr haben vor dem Tod und es sogar mit Freuden hinnehmen. Ja? Wir kennen das aus der Kirchengeschichte, wir kennen das von verfolgten Christen. Da müssen wir keine Angst haben, auch hier. Aber wir sollten doch die Freiheit auskaufen. Wie ich neulich einen iranischen Christ getroffen habe, dort in der Nähe von Süddeutschland. Und der hatte sogar einen Israel-Button hier dran. Der hieß Reza, wie der Schah, Reza Pahlavi, Reza. Und der hatte Jesus im Iran angenommen und kam ziemlich jung nach Deutschland, hat gut Deutsch geredet. Und er hat mir nachher noch Folgendes gesagt, weil ich habe ihm zuerst gesagt, Reza, ich muss von dir unbedingt ein Foto machen, wegen dem Israel-Ball. Dann hat er gesagt, ich verstehe nicht, warum das die Christen in Deutschland so ängstlich auftreten. Er als Iraner sagte das mir. Das muss ich mir hinter die Ohren schreiben, dass wir nicht so ängstlich sind. Ja, also ihr dürft beruhigt sein, ich komme langsam schon zum Schluss, nur für die, die vielleicht schon, wie ich schon erwähnt habe, einige sagen, Reinhard, ich könnte dir noch stundenlang zuhören. Und die anderen sagen, du, mir wird ganz schwindelig. Ne? Allen Leuten recht getan, eine Kunst, die niemand kann, gut. Ihr aber beobachtet und seid wachsam, siehe, ich habe euch alles gesagt, bevor es geschieht. Ganz wichtige Sache, wir leben jetzt nicht irgendwie orientierungslos im schwerelosen Raum, ja irgendwie, nein, wir haben viele, viele Orientierungen in der Bibel in Bezug auf die Endzeit, um uns darauf einzustellen. Wir sind nicht mehr Urgemeinde, auch wenn manche träumend zurück möchten zu den Wundern und Zeichen der Apostel oder zur Zeit Jesu. Wir sind Endzeitsgemeinde, Endzeitsgemeinde. Und wisst ihr, wer den schönsten Namen hat? Das sind die Mormonen. Kennt ihr die Mormonen? Das heißt ja, ich Deutsch weiß es gar nicht so gut, die Heiligen von Jesus Christus der letzten Tage. Habe ich es richtig übersetzt? Das ist eine ganz tolle Sache. Der schönste Name. Leider eine Sekte. Ja, wo finden wir die ganzen Prophetien? In den Heiligen Schriften Israels, im Alten Testament. Jesus selbst hat viel davon gesagt, in den Evangelien, ganz viele wichtige Dinge, apokalyptische Reden und natürlich auch bei den Aposteln, denn nach Pfingsten hat ja der Heilige Geist Zukünftiges verkündigt und ich bin wieder so traurig, dass so viele Gemeinden und Kirchen das nicht studieren, diese geoffenbarten Geheimnisse. Eines davon ist die Entrückung, das wurde geoffenbart, dem Paulus, und das andere ist die Verhärtung Israels, dass es nicht immer so bleiben wird. Gott wird auch mit ihnen nach der Gemeinde weitergehen. Auch das Buch der Offenbarung, wo manche nur die ersten Kapitel studieren und vielleicht noch die letzten und sagen, alles andere ist Allegorie, Symbolik und das bedeutet, was weiß ich, so eine schwammige, gummimäßige Sache, wo man hin und her ziehen kann. Ich habe jetzt wieder ein Buch gelesen, ich will den Namen gar nicht erwähnen, weil es ein sehr berühmter, sehr gesegneter Mann gewesen, Evangelist, der sagt, die Frau, die in die Wüste flieht, ist die Gemeinde. Also nicht Israel, alles ist Gemeinde. Die zwei Zeugen ist die Gemeinde. Die 144.000, was heißt, das sind die Söhne Israels, 12.000 von jedem Stamm, ist die Gemeinde. Alles die Gemeinde. Und deswegen, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Offenbarungen für die Gemeinden zu bezeugen. Offenbarung 22, 16, das ist auch für uns. Wir sollen uns damit beschäftigen. Und wenn wir Israel sehen, dann verstehen wir auch diese ganzen Prophetien. Ja, wir verlassen unser Zusammenkommen nicht. Ja, ihr seht ja hier so der Firmenbesitzer, der ist ja immer daran interessiert, dass das so aussieht links, ne, dass es nach oben geht. Mehr Umsatz, ne, mehr Gewinn, mehr Einfluss. Aber es heißt, wir verlassen unser Zusammenkommen nicht, so wie es bei einigen leider eingerissen ist, eine lockere Übersetzung, sondern wir ermutigen uns und das umso mehr, je mehr ihr seht, dass sich der Tag nähert. Einer der ganz wenigen Verse, der sagt, dass auch wir als Gemeinde etwas sehen werden. Denn in Wirklichkeit gibt es ja keine Zeichen für die Entrückung. Es gibt keine Zeichen. Es gibt nur ein Kriterium. Und das Kriterium ist die Vollzahl der Heiden. Aber wenn wir heute schon so viele Dinge sehen, die auf die Endzeit hindeuten, was heißt das? Diese ganzen Vorbereitungen für die apokalyptische Weltbühne. Das ist ja dann für den Antichrist. Da sind wir dann gar nicht mehr da. Was heißt es dann? Dass die Entrückung sehr nahe sein muss. Versteht ihr? Die Entrückung ist sehr nahe. Und wir sind deswegen noch da, auch hier heute Morgen, nicht weil du noch nicht heilig genug bist. Dann musst du noch lange hier sitzen, sage ich dir ehrlich. Ne? Und es ist ja manchmal sogar so, dass es manchmal mit uns rückwärts statt vorwärts geht. Dann müssen wir noch länger hier sitzen bleiben. Ne? Nein, es fehlt die Vollzahl der Heiden. Gott will noch Menschen retten. Das ist ein ganz wichtiges Anliegen Gottes, diese Retterliebe. Und die sollte uns auch prägen. Wir leben heute hier die Rückkehr Israels, schon viel gegangen. Sie haben ja dieses Jahr jetzt vor kurzem 78 Jahre gefeiert und wir sind jetzt praktisch vor diesen apokalyptischen Jahren. Da habe ich ja die Entrückung, ne, die Wolke da unten mit den Pfeilen und wir sind jetzt bei diesem blauen Pfeil. Was kommt auf die Welt zu? Wir leben da, wo der blaue Pfeil steht. Ja, Aber wir haben davon geredet, Gott will Gemeinschaft mit uns haben. Darum geht es uns heute Morgen. Und Jesus sagte, ja, Vater, ich will, das ist Johannes 17, 24, das sogenannte hohe priesterliche Gebet. Wir kennen das alle. Und wir wissen auch, dass Jesus nie gesagt hat, ich will. Er hat immer gesagt, dein Wille geschehe. Er hat nie bewusst gesagt, ich will. Und jetzt sagt er hier plötzlich, Vater, ich will. Das sticht richtig raus. Darum habe ich es auch in Rot gemacht und noch ein Herzchen hingemacht. Dass da, wo ich bin, das heißt dort im Himmel, in der Herrlichkeit, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast. Und das sind wir, die Frucht von Pfingsten. Das ist das Vorhaben Gottes durch den Knecht des Herrn in Jesaja 53. So wie wir hier da sitzen, da kannst du jetzt deinen Namen einfügen. Und ich sage euch, das gilt wegen dem Opfer Jesu. Ich will, dass der Reinhold bei mir sei. Der Dirk, den Namen habe ich jetzt gelernt, die Traudi und so, da kann jeder seinen Namen einsetzen. Dass die bei mir sind für alle Ewigkeit. Das ist die Liebe Gottes. Jetzt sage ich es wieder für euch. Amen. Ja, das ist doch wunderbar, da darf man sich freuen. Da darf man sich freuen. Und in Sindelfingen hat der Norbert und ich, wir haben beide diesen Vers zitiert, vorletzten Donnerstag. Da heißt es hier von Paulus, er hat den guten Kampf gekämpft, er hat den Glauben bewahrt, die Krone der Gerechtigkeit ist jetzt reserviert für ihn. Dann würde ich sagen, ja, lieber Paulus, ich verstehe das schon, du ja. Außerdem war der ja auch schon im Himmel, der Paulus, im dritten Himmel, ne? Du ja. Und ich. Und jetzt sagt er plötzlich zum Schluss, und das ist echt interessant, dass dieser Einschub noch kommt, hier in Rot. Ne? Nicht allein aber mir, dem Superapostel, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Allen ist die Krone der Gerechtigkeit reserviert. Und das ist doch was Wunderbares. Er will uns alle im Himmel haben. Und der Geist und die Braut sprechen, komm Maranatha, komm Herr Jesus. Ich meine, hier ist es eher normal, ne, dass man auch mal Maranatha sagt. Aber ich komme ja auch in Gemeinden, die vielleicht schon jahrelang kein Maranatha mehr gesagt hat. Ne. Darum ist es so wichtig, immer wieder auch in dieser Naherwartung zu leben. Und in Johannes 14, 2, 3, da heißt es, in meines Vaters Hauses sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, so wollte ich zu euch sagen, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und jetzt kommt's, und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, so will ich wiederkommen. Ja, warum denn? Für was? Was ist der Zweck? So will ich wieder, er ist jetzt im Himmel, er kommt jetzt wieder und euch zu mir nehmen. Das ist genau die Bewegung von der Entrückung, weil es kommt ja sehr selten in den Evangelien vor, diese Bewegung. Dann kommt er und nimmt uns zu sich in den Himmel, dass ihr seid, wo ich bin. Vater, ich will, dass die bei mir seien, die du mir gegeben hast. Und noch ein schöner Vers aus Psalm 36, 9. Wundervoll ist deine Güte, Gott, im Schatten deiner Flügel suchen Menschen Kinder Schutz. Und jetzt kommt's. Sie genießen den Reichtum deines Hauses. Der Reichtum deines Hauses. Das ist für uns heute die Gemeinde. Das sind wir hier. Den Reichtum, den Segen. Vom Bach deiner Freude lässt du sie trinken, denn bei dir ist die Quelle des Lebens, in deinem Licht sehen wir das Licht. Und der Herr Jesus hat versprochen, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende oder bis an das Ende der Weltzeit in Matthäus 28, 20. Und interessant ist auch das letzte Wort im Propheten Hesekiel, nachdem ja 8 Kapitel diesen zukünftigen Millenniumstempel beschrieben haben. Ganz zum Schluss heißt dann Yahweh Shammah. Die letzten Worte heißt, der Herr ist hier. Der Herr ist hier. Das gilt auch für uns heute. Wir sind heute die Wohnung Gottes. Ist dir das klar geworden heute Morgen? Und das ist nicht, das ist wegen der Liebe Gottes. Er will Gemeinschaft mit uns haben. Ja, möchte Gott uns reich segnen. Also der Titel nochmal, um nicht zu vergessen, die Gemeinde. Die Wohnung des lebendigen Gottes oder die Wohnung des Heiligen Geistes. Amen. Ich möchte zum Schluss noch ein Gebet sprechen. Ihr dürft sitzen bleiben. Und dann übergebe ich das Wort dem Dirk. Herr, danke für diesen Pfingstsonntag. Danke für das Pfingstfest damals.
O Herr, und dass der Heilige Geist gekommen ist und bis heute in wunderbarer Weise wirkt und in uns wohnt und dass jetzt Wohnung in uns gemacht wurde für Gott, dass wir Gemeinschaft haben, diese große Sehnsucht Gottes seit dem Paradies, seit der Mensch geschaffen wurde, diese Gemeinschaft. Und danke, Herr Jesus, dass durch dein großes Opfer das ermöglicht wurde. Und wir sitzen hier als der sichtbare Niederschlag der globalen Gemeinde. Wir dürfen hier sitzen als diese lebendigen Steine in dieser Wohnstätte Gottes. Herr, und das ist einfach wunderbar. Das erfüllt uns mit Freude. Wir schauen da nicht nur auf unseren unzulänglichen Zustand, sondern wirklich auf deinen Willen. Und dass dieses Vorhaben vom Knecht des Herrn gelungen ist und weiterhin auch gelingen wird, nämlich Menschen zu retten und dann eben Gemeinschaft zu haben mit diesen Menschen. Herr, gib Gnade, dass auch heute Morgen dein Wort nicht leer zurückkommt und auch, dass das Schwert des Geistes, dieses zweischneidige Schwert, immer eine Scheide hat für die Gläubigen und wer weiß, vielleicht auch heute Morgen für jemand, der noch nicht gläubig ist. Du kannst schenken, dass es auch da so heißt und es ist Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Amen.